Interview der Woche. Das Interview der Woche. Herzlich willkommen hier heute aus der bayerischen Vertretung, genauer gesagt aus der Weinstube. Ich sitze nicht alleine, gegenüber, gut 2 Meter entfernt, sitzt Georg Eisenreich, der bayerische Justizminister. Herr Eisenreich, herzlichen Dank für Ihre Einladung heute hier in die bayerische Vertretung und herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
Schönen guten Tag, grüß Gott, freue mich auf unser Gespräch.
Herr Eisenreich, wir starten mit dem, was diese Woche so geschehen ist. Am Montag, da stellte ja die Union ihr eigenes Wahlprogramm vor. Wenn man sich das Programm so durchliest, dann kann man erkennen, dass da so viel Neues gar nicht dabei ist. Herr Laschet, der Kanzlerkandidat, spricht viel von diesem Entfesselungspaket für die Wirtschaft, von einem Modernisierungsjahrzehnt. Aber wenn man sich diese 140 Seiten durchliest, dann erkennt man da so viel nicht Neues. Setzt die Union in diesem Wahlkampf auf die richtigen Punkte?
Ich finde, das Wahlkampfprogramm, das die Parteivorstände am Montag einstimmig beschlossen haben, sehr, sehr gut. Es macht sich intensiv Gedanken über die Zukunft, über die Weiterentwicklung unseres Landes, über die Notwendigkeiten der Modernisierung. Es sind natürlich auch viele klassische Themen dabei, für die die Union steht, ob das Wirtschaft ist, Digitalisierung, aber auch natürlich Sicherheit. Und deswegen ist es ein inhaltlich gutes, starkes Programm. Nicht umsonst haben beide Gremien, beide Parteivorstände sich wirklich einstimmig dahinter gestellt.
Dennoch ist das Unionsprogramm nicht so gut, wie Sie es gerne haben wollen. Sonst würden Sie ja nicht ein eigenes Programm hinterher schießen. Vor einigen Monaten hat Ihr Chef Markus Söder noch gesagt, er wolle kein eigenes CSU-Programm liefern. Jetzt kommt es doch ein eigenes CSU-Programm oder wie er es nennt, ein Schnellboot. Warum braucht es dieses Extra-Programm?
Es hat schon öfter Wahlkämpfe gegeben, wo es ein gemeinsames Programm der CSU mit der CDU gegeben hat. Aber es hat auch schon öfter Wahlkämpfe gegeben, wo die CSU nochmal eigene Punkte herausgestellt hat. Also das eine ist gewöhnlich und das andere ist genauso gewöhnlich. Und es gibt einfach ein paar Punkte, die die CSU als bürgerliche, konservative, bayerische Kraft noch mal besonders unterstreichen möchte. Einer der Punkte ist ja zum Beispiel auch die Mütterrente.
Und die Mütterrente, da sagt die CDU, das ist nicht finanzierbar. Was stellen Sie dem entgegen?
In einem Programm geht es zunächst einmal um Wertentscheidungen und Zielvorstellungen. Das sieht man ja auch in einem anderen Bereich, zum Beispiel bei dem großen Thema Klimaschutz, Naturschutz, Nachhaltigkeit, wo es uns ja auch wichtig ist, den Bereich der Ökonomie, der Wirtschaft mit der Ökologie zu verbinden. Da sind auch nicht alle Maßnahmen sofort möglich. Es sind auch nicht alle Maßnahmen auf Anhieb finanziell bezifferbar und trotzdem bekennt man sich dann einfach zu klaren Zielen. Und deswegen muss nicht jeder Programmpunkt bezifferbar sein und auch nicht finanzierbar sein. Aber diese Wertentscheidungen, diese politischen Zielvorstellungen, die sollte man auf jeden Fall formulieren. Und da muss man sich, wenn es dann um die Umsetzung geht, natürlich immer auch dann Gedanken machen, wann was finanzierbar ist.
Wir haben es jetzt gesehen, CDU und CSU sind dann doch in Teilen sehr unterschiedlich, was die Inhalte angeht. Und das war ja immer wieder so, beispielsweise auch in der Migrationskrise. Da hatte die CSU ja deutlich andere Ansichten als ihre Schwesterpartei. Haben Sie jemals über eine Vereinigung von CDU und CSU gedacht oder besser gesagt, braucht es solche Regionalparteien wie die CSU überhaupt noch im 21. Jahrhundert?
Also unser Verständnis ist, dass wir keine Regionalpartei sind, sondern wir sind eine regional begrenzte Partei mit einem bundespolitischen Anspruch. Und ich glaube, dass wir der Bundespolitik auch gut tun, Und aus der CSU gibt es keine Bestrebungen, auch keine Wünsche, diese wirklich funktionierende Partnerschaft dieser beiden Schwestern CDU und CSU zu beenden bzw. in ein neues Konstrukt zu gehen. Also wir sind da insgesamt sehr, 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 ja, sehr überzeugt davon. Und die Wählerinnen und Wähler haben ja dieser Partnerschaft aus CDU und CSU wirklich in vielen, vielen Wahlen viel Unterstützung gegeben, viel Vertrauen ausgesprochen. Und es gibt nicht wenige CDU-Wähler, die CDU wählen, weil es auch die CSU gibt.
Diesen Satz hat Ihr Vorsitzender Markus Söder auch vor einigen Wochen gesagt. Und das will ich jetzt noch mal zum Schluss zu diesem Thema ansprechen. Angela Merkel wird nach 16 Jahren die Politik verlassen und nicht mehr als Bundeskanzlerin antreten. Dafür tritt der CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet an, den Sie als CSU-Mann damals nicht unterstützt haben in der K-Frage. Würden Sie heute sagen, Armin Laschet ist der richtige Mann für den Posten oder war Markus Söder oder wäre Markus Söder besser gewesen?
Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Er ist ein hervorragender Kandidat, ein sehr erfolgreicher Ministerpräsident. Er hat unsere volle Unterstützung und wir wollen mit ihm auch gewinnen.
Dann kommen wir auf Ihre Arbeit zu sprechen. Seit Ende 2018 sind Sie Justizminister in der bayerischen Staatsregierung. Sie haben sich verschiedenen Themen in der Vergangenheit gewidmet, beispielsweise dem Thema Hate Speech. Wie geht denn die bayerische Staatsregierung gegen Hate Speech vor?
Dieses Thema bewegt mich persönlich sehr und dieses Thema hat auch wirklich eine große Dimension angenommen. Nach meiner Einschätzung ist Hass und Hetze ein Problem für unsere Demokratie geworden. Hass und Hetze vergiftet das Klima in unserem Land. Aus Hass und Hetze können dann auch Gewalttaten werden, wie wir das auch erlebt haben. Und Hass und Hetze schränkt auch die Meinungsfreiheit von vielen ein, die aus Sorge vor hasserfüllten Reaktionen sich nicht mehr äußern. Und deswegen ist es die Aufgabe des Staates, aber auch der Gesellschaft, Hass und Hetze wirklich entschlossen und konsequent zu bekämpfen. Das tun wir in Bayern. Wir haben unsere Strafverfolgungsstrukturen optimiert. Ich war der Erste, der einen Hate Speech Beauftragten eingerichtet hat, und zwar bei der Generalstaatsanwaltschaft in München und dort bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Insofern sieht man auch meine Wertung. Also die Bekämpfung von Hass und Hetze ist für mich auch Extremismusbekämpfung. Und neben diesem Spezialisten und seiner Einheit bei der Generalstaatsanwaltschaft habe ich bei allen bayerischen Staatsanwaltschaften jeweils ein Sonderdezernat für Hate Speech eingerichtet, weil das ja leider auch ein Massenphänomen ist. Und damit sind wir in Bayern gut aufgestellt. Wir haben 25 spezialisierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die dieses Thema entschlossen angehen. Also, was wir in Bayern als Land machen können, haben wir gemacht. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch angewiesen, dass auf Bundesebene auch die richtigen gesetzlichen Regelungen vorliegen. Mit dem NetzDG haben wir eine gute Grundlage. Das NetzDG ist jetzt auch durch zwei Gesetzesänderungen, Gesetzgebungsvorhaben nochmal geändert worden, die wir auch mit begleitet haben, auch Ideen dafür geliefert haben. Und insgesamt bewegt sich das in eine gute Richtung. Auch Europa spielt mit. Die erkennen dieses Thema, haben sie jetzt nach 20 Jahren das Thema Regulierung der Plattformen, der Plattformökonomie auf die Fahne geschrieben. Jetzt für unseren Bereich ist insbesondere der DSA, der Digital Services Act, das Regelungswerk. Und ja, es ist leider noch offen, ob das ein Fortschritt wird oder ein Rückschritt.
Dennoch tun sich Gerichte oft schwer beim Thema Hate Speech. Können Sie sagen, wie man erkennt, ob es sich um Hate Speech handelt, um Hass oder dann doch um Meinungsfreiheit?
Das ist im Einzelfall ganz, ganz schwierig. Deswegen kann man hier auch keine allgemeinen Aussagen treffen. Es ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaften, dann eben auch der Gerichte, jeden Einzelfall genau zu prüfen und dann auch die Grenze zu definieren, was noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und wo die Grenze zur Strafbarkeit überschritten ist. Aber wenn ich eine allgemeine Einschätzung machen darf, ich finde, dass wir dieses Verhältnis Meinungsfreiheit, Ehrschutz schon auch weiterentwickeln müssen. Ich hoffe, dass die Rechtsprechung dies auch macht, weil die Dimension der Digitalisierung, der digitalen Welt, des Internets bisher in der Rechtsprechung noch nicht ausreichend berücksichtigt wird. Wir sehen ja, dass Hass und Hetze im Netz eine ganz andere Dimension hat. Die Äußerungen sind auch wesentlich härter, als wenn man sich so wie wir jetzt hier gegenüber sitzt. Mhm. Also die Menschen sind, wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht und redet, zurückhaltender als in der Anonymität des Netzes. Das nächste ist, dass im Netz natürlich die Verbreitung auch einfach größer ist. Wenn Sie das jetzt hier, das Gespräch nicht aufnehmen würden, dann würde unser Gespräch den Raum hier nicht verlassen. Im Netz ist das anders. Mhm. Im Netz werden die Äußerungen dann auch schnell und weit verbreitet und das Netz vergisst auch nichts. Und diese Dimension muss aus meiner Sicht noch stärker berücksichtigt werden, weil die Auswirkungen auf die Demokratie, auf das Klima in unserer Gesellschaft wirklich ganz, ganz erheblich sind. Mhm. Mir ist wichtig, dass gerade auch ich in meiner Funktion als Justizminister, ich wirklich ein Verfechter der Meinungsfreiheit bin. Meinungsfreiheit ist die Grundlage für unsere Demokratie. Die Debatte ist notwendig. Der Diskurs, der politische Meinungsstreit. Gerade wir Bayern sind ja auch stolz darauf, dass wir uns in Debatten auch vielleicht in der Wortwahl etwas klarer und pointierter äußern. Also wir werden immer Verfechter, Verteidiger der Meinungsfreiheit sein. Hm. Ich bin auch der Meinung, dass Politiker nicht empfindlich sein dürfen. Aber niemand muss Beleidigungen, Verleumdungen, Bedrohungen aushalten. Niemand muss Straftaten aushalten und Straftaten sind im Übrigen auch nicht von der Meinungsfreiheit geschützt.
Sie haben es jetzt oft angesprochen, das Netz befeuert dieses Problem stark. Kann man also vereinfacht sagen, das Netz ist schuld daran?
Nein, das Netz ist nicht schuld daran, es sind immer die Menschen. Deswegen, wenn es ein Gerichtsverfahren gibt, steht ja auch nicht das Netz vor Gericht, sondern es sind immer einzelne Personen. Aber das Netz schafft Möglichkeiten und schafft Räume und schafft auch eine andere Verbreitung. Und wir sehen auch, dass sich Menschen, ich habe es gerade gesagt, wenn man sich persönlich gegenübersteht, anders verhalten, als wenn sie sich anonym im Netz austoben können. Man muss auch immer dazu sagen, dass der Großteil der Menschen ja wirklich auch hier verantwortungsvoll umgeht. Aber es gibt eben schon auch einen Teil, auch einen relevanten Teil unserer Gesellschaft, der diese neuen Möglichkeiten im Netz in einer Weise nutzt, die eben teilweise einfach wirklich nicht schön, teilweise wirklich ekelhaft ist und in Teilen auch wirklich die Grenze zur Strafbarkeit überschreitet. Und hier muss der Staat dann auch einfach entschlossen und konsequent handeln.
Mhm. Herr Eisenreich, wer die Nachrichten in den letzten Wochen ausgiebig gelesen hat, der wird auch gesehen haben, dass Sie gegen Rachepornos, sogenannte Rachepornos, jetzt in der letzten Zeit vorgehen wollen. Bislang drohen bei solchen Vorfällen Geld- und Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren. Das reicht Ihnen nicht? Sie wollen mehr? Was schwebt Ihnen davor?
Also ich beschäftige mich grundsätzlich mit vielen Themen der Digitalisierung. Bevor ich Justizminister war, war ich Digitalminister in Bayern und bin auch wirklich digital affin und unser Ansatz ist ja immer, wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen, ohne dass wir die Risiken aus dem Blick verlieren. Was wir sehen ist, dass alle Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, von dem größeren Teil genutzt werden, um unsere Gesellschaft voranzubringen und diese Vorteile oder die Möglichkeiten positiv genutzt werden. Es gibt aber immer aber auch Einzelne oder auch Gruppen, die die Möglichkeiten dann nutzen für Straftaten. Und jetzt in diesem Bereich, wir sehen, dass zum Beispiel, wenn Beziehungen auseinandergehen, dann zum Beispiel der Ex-Partner Videos mit intimen Aufnahmen ins Netz stellt, um sich zu rächen. Und das hat dramatische Auswirkungen. Ich habe es vorher gesagt, das sind dann Videos, die eine große Verbreitung haben, die intimste Situationen zeigen, die auch nicht mehr aus dem Netz zu bekommen sind. Das hat dramatische Auswirkungen auf die Betroffenen, meistens Frauen. Und das Strafrecht muss den Unrechtsgehalt von Taten erfassen. Und aus meiner Sicht ist der Unrechtsgehalt in diesen Fällen nicht ausreichend erfasst mit dem Strafrahmen, der besteht. Und deswegen, weil die Auswirkungen so dramatisch sind, bin ich der Meinung, dass der Strafrahmen entsprechend erhöht werden muss.
Das heißt, wie viel können Sie das konkret sagen?
Nein, das kann ich noch nicht sagen. Wir hatten, ich habe diesen Antrag auf der Justizministerkonferenz gestellt, hat ja auch breite Zustimmung bekommen. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Wir haben das Bundesjustizministerium gebeten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann muss man den Strafrahmen einfach im Einzelfall, im Einzelnen diskutieren.
Dann blicken wir zuletzt auf die Corona-Pandemie. Als Justizminister ist man ja in gewisser Weise ein Verfechter der Grundrechte natürlich, die ja in der letzten Zeit auch in gewisser Weise beeinträchtigt wurden durch die Corona-Pandemie. Wir hatten viele Maßnahmen, die das Leben der Menschen eingeschränkt haben. Hat die Politik Ihrer Meinung nach die Grundrechte der Menschen genügend berücksichtigt, gerade jetzt in den letzten Monaten?
Zunächst einmal ist es so, dass in Bayern für das Verfassungsrecht nicht das Justizministerium zuständig ist, sondern das Innenministerium. Deswegen habe ich mich dazu auch öffentlich nicht geäußert. Aber natürlich ist auch für die Justiz der Grundrechtsschutz ein zentrales Anliegen. Ich glaube, bin überzeugt, dass die Politik sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene sehr verantwortungsvoll umgegangen ist. Und es geht ja wirklich um hohe Schutzgüter. Es geht um das Leben von Menschen, es geht um die Gesundheit von Menschen. Die Pandemie hat ja wirklich auch erhebliche Opfer gefordert. Und es ist schon eine zentrale Aufgabe des Staates, Leben und Gesundheit zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Auswirkungen, insbesondere auch im wirtschaftlichen Bereich oder dann auch auf die Handlungsfreiheit der Einzelnen, wenn man die Ausgangsbeschränkungen anschaut. Ich kann Ihnen sagen, die Politik hat sich nicht leicht gemacht und es war für uns auch kein schönes Jahr, weil niemand solche Entscheidungen, die dann immer auch Eingriffe in die Rechte der Menschen bedeutet, wirklich gerne macht. Aber ich bin überzeugt, dass die Politik in Deutschland es insgesamt sehr gut gemacht hat. Im Einzelfall ist es ja immer auch das Recht der Bürger, die Entscheidungen der Politik, die Verordnungen, die Gesetze, auch die einzelnen Maßnahmen vor Gericht überprüfen zu lassen. Dann sieht man auch, wie gut es ist, in einem Rechtsstaat zu leben, in dem es die Gewaltenteilung gibt. Auf der einen Seite die Exekutive, die im letzten Jahr natürlich sehr stark gehandelt hat, dann die Legislative, die Parlamente, die auch erstens Ort der Debatte waren, aber auch dann insbesondere im Bundestag ja auch gesetzliche Änderungen beschlossen worden sind. Und auf der anderen Seite gab es die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, dann entsprechend Gesetze, Verordnungen und auch dann einzelne Entscheidungen überprüfen zu lassen. Und wer diese Verfahren anschaut, sind doch wirklich ganz, ganz viele der politischen Entscheidungen auch von den Gerichten als rechtmäßig bestätigt worden. Und im kleineren Bereich, wo die Urteile anders ausgefallen sind, da muss ich sagen, da kann man sich freuen, dass wir in Deutschland eine unabhängige Justiz haben, die dann auch die einzelnen Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen objektiv, neutral überprüft.
Sie haben es gerade in einem letzten Punkt erwähnt, dass die Legislative auch genügend berücksichtigt wurde. Das war ja ein Kritikpunkt der FDP und auch der Grünen, also eigentlich fast der gesamten Opposition, dass das Parlament eben zu wenig mitgespielt hat in der gesamten Corona-Politik und in der gesamten Corona-Pandemie und dass die Bundesregierung und die Landesregierungen immer zu viel Macht haben. Diese Kritik können Sie also nicht nachvollziehen?
Diese Kritik war für die erste Phase der Pandemie berechtigt. Diese Kritik war am Anfang berechtigt. Aber das hat sich insbesondere dann auch in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres ja auch grundlegend geändert. In Bayern sind zum Beispiel alle Entscheidungen der Staatsregierung unmittelbar im nächsten Plenum dann auch vorgestellt worden. Im Bundestag gab es wirklich viele, viele Debatten, ja auch wirklich Gesetzesänderungen. Das Bundesinfektionsschutzgesetz ist ja auch angepasst worden. Und deswegen, ja, am Anfang war die Kritik berechtigt. Hier hat insbesondere zu Beginn der Krise die Exekutive sehr stark, sehr gut, aber auch, man muss sagen, alleine gehandelt. Das hat sich aber geändert und am Ende war das aus meiner Sicht wirklich ein gutes, ein ausgewogenes Verhältnis.
Eisenreich, zum Schluss, wir sind schon fast am Ende, aber wir sehen schon in den letzten Wochen, die Corona-Inzidenzen sinken weiter und weiter. Heute die 7-Tages-Inzidenz liegt bei etwa 7 oder 8. Das heißt, wir haben schon fast die Nulllinie erreicht. Ist es dann überhaupt noch gerechtfertigt, irgendwelche Maßnahmen zu haben?
Die Politik hat in den letzten Wochen umfassende, umfangreiche Lockerungen beschlossen, die aus meiner Sicht richtig sind und auch tatsächlich notwendig waren. Allerdings muss man sagen, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und wir genießen die Situation, dass jetzt der Sommer da ist, dass man wieder viel machen kann. Und trotzdem muss man immer noch im Hinterkopf behalten, diese Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir schauen jetzt auf die indische Variante, die Delta-Variante, die jetzt auf dem Weg ist, die bestimmende Variante auch in Deutschland zu werden. Wir wissen noch nicht genau, wie viel ansteckender, auch wie viel gefährlicher diese neue Variante ist. Wir wissen auch noch nicht, wie der Impfschutz auch bei dieser Variante wirkt. Und deswegen ist es schön und gut, dass jetzt große Freiheiten wieder da sind, aber es ist genauso notwendig, immer auch noch vorsichtig zu sein. Und wenn man das immer mit berücksichtigt, dann glaube ich, kann man diesen Sommer jetzt auch einfach genießen. Haben wir uns auch alle drauf gefreut und herbeigesehnt. Aber es wäre gut, wenn wir das dann nicht im Herbst oder im Winter bezahlen müssen. Deswegen ist die Vorsicht immer auch noch ein notwendiger Partner. Und dafür muss man werben, man muss die Menschen in unserem Land, in einer Demokratie immer auch überzeugen. Aber ich glaube, das gelingt uns insgesamt gut.
Mit diesen Worten, das sagt Georg Eisenreich, der bayerische Minister der Justiz, heute hier im Interview der Woche auf Politik mit Stil im 100. Interview. des Podcasts Politik mit Stil. Und das war auch erstmal jetzt die letzte Folge, die auf Politik mit Stil erscheint. Denn jetzt geht's in die Sommerpause. Herr Eisenreich hat es ja auch in seinen letzten Worten erwähnt. Wir freuen uns alle auf den Sommer. Und deswegen wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Sommer und Ihnen ebenfalls, Herr Eisenreich, herzlichen Dank heute hier für die Einladung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und uns allen einen schönen Sommer.